Täuschen drin. Ist egal. Ihr könnt schon mal aufschlagen im Johannes Evangelium, Kapitel 20. Kapitel 20. Ich habe mir seit dem Samstag eine Frage ganz intensiv immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Und es ist die Frage, wer ist der Herr in meinem Leben? Und die Frage war mehr eigentlich, die in meinem Kopf war, ist Jesus der Herr in meinem Leben? Oder ist Jesus der Gott, den ich anbete? Und ist es wirklich die Dreieinigkeit mit Jesus inbegriffen? Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt als Thema machen soll, auch heute Abend als in der Bibelstunde, weil ich eigentlich von so Themen oft gern einfach ablasse, weil ich da keine Zweifel hinzubringen will oder irgendwas. Aber was ich mache immer, wenn ich eine Bibelstunde vorbereite, ist, ich gucke, dass ich das weitergeben kann, was bei mir im Leben abgeht, in meinem Glaubensleben. Und dass ich dann auch meistens das erzähle, was eben Gott in meinem Leben jetzt macht. Und es war wirklich die Frage, und es ist auch die Frage, ist Jesus Herr und Gott gleichzeitig? Ich will aber auch dazu sagen, dass ich nicht daran zweifle, dass Jesus Gott ist. Und dass ich auch nicht daran zweifle, dass Jesus die Göttlichkeit in sich hat und eins mit dem Vater ist und eins mit dem Geist ist. Aber der Grund, warum ich mich das trotzdem immer wieder gefragt habe die Woche, war, weil ich am Samstag eine Zeugin Jehovas kennengelernt habe. Und wir wissen ja, dass die Zeugen Jehovas nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Und ich habe mir einfach die ganze Zeit die Frage gestellt, wie kann ich das beweisen, dass Jesus Gott ist? Wie kann ich das wirklich auch biblisch widerlegen? Oder beweisen, dass Jesus Gott ist. Und ich fand es auch ganz interessant, was der Joe am Sonntag gepredigt hat, auch wo er gesagt hat, wir können uns immer wieder ein Beispiel nehmen an Jesus und was er gesagt hat. Und da habe ich mir überlegt, ich will das auch mal wieder machen. Einfach mir ein Evangelium schnappen aus der Bibel und einfach gucken, ja, wie ist Jesus drauf? Was sagt er? Und wie gibt er sich den Leuten gegenüber? Und so habe ich angefangen mit dem Hintergedanken, ist Jesus Gott? Das Markus-Evangelium zu lesen. Und es war erstaunlich. Ich bin auf ganz viele Stellen gestoßen, einfach wo ich dann gedacht habe, okay, das passt einfach alles zusammen. Und einfach, wenn man die Bibel mit einem klaren Verstand sieht, dann sieht man an jeder Stelle, wo es über Jesus geht, dass Jesus verherrlicht wird und dass Jesus angebetet wird und dass einfach die Leute die Sehnsucht nach Jesus hatten, die Sehnsucht nach ihm geheilt zu werden und alles zusammen. Einfach so eine wirkliche anbetende Haltung. Und wir wissen auch ganz genau, es gibt nur einen Gott, der angebetet werden darf. Und ein Gott, der sich auch anbeten lässt. Oder wie soll ich sagen, Gott selbst sagt, keiner ist sonst würdig, angebetet zu werden, außer er selbst. Es gibt nur einen Gott. Und wenn Jesus sich selbst anbeten lässt, dann ist es auch klar, dass Jesus damit auch zeigt, dass er eine Gottheit in sich trägt oder dass er Gott ist. Ja, so viel dazu. Und ich will einfach wirklich die Frage stellen, heute Abend, ist Jesus Herr und Gott? Und ist Jesus auch Herr in deinem Leben? Ist Jesus der Gott, den du anbetest? Und ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt wirklich auch auf dem Herzen gehabt habe, heute Abend hier auch in die Bibelstunde zu bringen. Und ich bin einfach gespannt, was Gott euch hier aufs Herz legt und auch, was er jetzt einfach macht. Wie gesagt, ich will als Grundlage jetzt hier auch eine Bibelstelle nehmen aus dem Johannesevangelium im Kapitel 20. Und da lese ich mal die Verse 19 bis 29 vor. Beziehungsweise erstmal zum Hintergrund, es war die Situation, der wir jetzt anfangen, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Er ist beerdigt worden und war jetzt einfach die Situation, die Jünger waren zusammen, die hatten sich versteckt in irgendeinem Haus, die hatten Angst vor den Juden. Ich meine, es war zu dem Zeitpunkt, wo die Juden wirklich sauer waren auf Jesus, vor allem die hohen Priester, weil Jesus ja das ganze Volk irgendwie in Aufruhr gebracht hat. Und da war ja dann kurz vor der Kreuzigung, wo sie alle gesagt haben, ja, wir wollen den Barnabas frei haben und Jesus soll gekreuzigt werden. Wo einfach so das ganze Volk sich eigentlich gegen Christus und seine Anhänger gestellt haben. Und die Jünger Jesu, die hatten sich versteckt, die waren jetzt irgendwo in irgendeinem Haus. Und keine Ahnung, die haben sich vielleicht gedacht, ja, warum ist Jesus tot? Warum musste das passieren alles? Warum ist unser Messias ins Grab gegangen? Und ich kann mir das wirklich vorstellen, wie sich die Jünger gefühlt haben. Oder was in ihren Köpfen durchgegangen ist. Ich meine, die wurden einzeln berufen, Jünger zu werden. Jetzt zum Beispiel Petrus und Andreas, wo Jesus gekommen ist und gesagt hat, hier, lasst eure Netze fallen und kommt mit mir mit, ich will euch zu Menschenfischern machen. Oder andere, wo Jesus einfach gesagt hat, hier, komm du mit mir und folge mir nach. Und andere, die freiwillig Jesus nachgegangen sind, einfach so die Nachfolge mit Jesus angefangen haben. Und die haben Wunder gesehen, eins nach dem anderen. Die haben gesehen, wo Blinde geheilt worden sind, wo Jesus mit einzelnen Fischen und Broten Tausende von Menschen gesättigt hat. Die haben gesehen, dass Jesus übers Wasser gegangen ist. Und die haben Jesus auch erlebt als Herr über Wind und Wetter, dass Jesus den Wind gebieten konnte, ruhig zu sein. Die haben Jesus sogar erlebt, dass er sich selbst zum Herr über den Sabbat gemacht hat. Als die Frage gekommen ist, warum die Jünger Ähren pflücken an einem Sabbat, und Jesus gesagt hat, hat Gott den Sabbat um der Menschen willen gemacht oder die Menschen um des Sabbat willen? Und Jesus hat gesagt, hier auch, seht ihr, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, das war übrigens auch in dem Markus-Evangelium, als ich das gelesen habe, wer ist Herr über den Sabbat? Wer hat das Gebot gegeben über den Sabbat? Es war Gott. Und wenn sich irgendeiner hinstellen würde und sagen würde, ich verändere jetzt irgendwas am Sabbat, das wäre für die Juden fatal gewesen. Der Sabbat, wo man noch nicht mal auf einen Aufzug drücken darf, weil dann Funken entstehen könnte und da ja kein Feuer gemacht werden durfte. So ganz krasse Dinge, wo die wirklich so überextrem empfindlich sind. Und Jesus sagt, ich bin Herr über den Sabbat. Was für mich eigentlich auch schon wieder ganz klar ist, Jesus macht sich hier selbst zum Herrn, zu Gott, dem, der darüber bestimmt hat, was Sabbat ist und was nicht. Die Jünger haben Jesus als Christus erlebt. Jesus hat den Petrus gefragt, oder die Jünger, wer bin ich? Und Petrus hat gesagt, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes, der Messias. Und als Jesus vor dem Hohen Rat gestanden hat, hat der Hohe Rat gesagt, bist du der Christus? Und Jesus sagt, du sagst es. Jesus hat sich selbst anerkannt als Christus, als Messias, der von dem es in den ganzen Prophezeiungen auch schon die Rede ist. Wo es auch heißt, die Stimme eines Rufenden aus der Wüste bereitet die Wege des Herrn. Und das war auch was ich da gelesen habe in dem Markus-Evangelium. Da habe ich nachgeguckt, wo das steht in Jesaja Kapitel 40. Und da steht eigentlich im Hebräischen nicht Herr, sondern Jehova, bereitet die Wege des Jehovas. Jesus ist Gott. Jesus ist Jehova. Jesus bedeutet, Jehova ist Rettung, unsere Rettung. Und wir sind jetzt hier, wie gesagt, an dem Punkt, wo die ganzen Jünger Jesus einfach als Herrn erlebt haben, als Messias, als Heiligen, Gesandten Gottes. Und dann auf einmal stirbt er und wird gekreuzigt und ist tot. Und wir sehen, dass die Jünger einfach Jesus hat gesagt, dass er sterben müsse. Er hat vorher schon dreimal angekündigt, dass er gekreuzigt werden würde und am dritten Tag wieder auferstehen würde. Aber ich glaube, dass die Jünger das nicht wirklich begreifen wollten. Auch der Petrus hat einmal zu Jesus gesagt, hier, sowas wird dir niemals passieren. Und hat ja Jesus darauf geantwortet, weiche von mir, Satan. Wo einfach die Jünger, ich den Eindruck habe, die wollten das nicht wahrhaben, dass Jesus sterben müsste, der Messias, der Gesandte Gottes. Und dann heißt es auch an anderen Stellen, dass die Jünger betrübt waren darüber, was Jesus gesagt hat, über die Ankündigung darüber, dass er sterben müsse. Und was auch ein Bild für mich ist, wenn die wirklich verstanden hätten, warum der Messias gekommen ist und dass er sterben müsste, damit eben Vergebung der Sünden geschehen kann, dann wären die nicht betrübt gewesen, dann wären die fröhlich gewesen, dass Jesus das gemacht hätte. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, uns geht es ja auch so, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir einfach tief berührt sind darüber. Mir geht es oft so, aber ich, ganz ehrlich, ich bin ja traurig darüber, dass Jesus gestorben ist. Es freut mich, weil ich weiß, dadurch habe ich Errettung. Und naja, wir sehen jetzt die Jünger hier einfach an dem Ort, die sind versteckt und haben Angst vor den Jüngern und wissen wahrscheinlich nicht so ganz, was Sache ist. Und dann geht's los hier in Vers 19. Und das ist an dem Tag, nachdem das, oder das müsste an dem Montag dann eigentlich gewesen sein. Jesus ist, soweit wir wissen, an einem Freitag gestorben, der Tag vor dem Sabbat, und war dann 3 Tage tot. Und dann heißt es, an dem Tag am Abend, als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch aus. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist, wenn ihr jemand die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Jesus haucht hier die Jünger an, kurz nachdem er sich ihnen geoffenbart hat, und sagt, empfangt Heiligen Geist. Wer kann sowas machen, als nur Gott selbst den Heiligen Geist geben? Das war auch so eine interessante Frage, die ich mir einfach gedacht habe. Einfach die Situation. Jesus war tot. Jetzt sind die Jünger hier in dem Raum und Jesus kommt durch die Mauer, durch die Wand, durch die verschlossenen Türen und zeigt sich ihnen. Die Jünger haben Jesus erkannt und er gibt ihnen auch den Heiligen Geist und so weiter. Und dann geht es weiter im Vers 24. Da heißt, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her, lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Jesus hat sich den Jüngern gezeigt, zu dem Zeitpunkt, als der Thomas noch nicht da war. Und ich kann mir vorstellen, dass sich der Thomas wirklich verarscht gefühlt haben muss, als er dann gekommen ist und die Jünger gesagt haben, hier Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Und er hat gesagt, ich kann das nicht glauben. Ich glaube das erst dann, wenn ich sein Mal gesehen habe und meine Hand da reingelegt habe. Es wird immer gern wirklich auf dem Thomas da drauf rumgehackt, warum er da nicht geglaubt hat. Und ja, der ungläubige Thomas und so weiter und warum, wie auch immer. Aber kennt ihr Situationen, wo ihr vielleicht im Leben steckt und einfach sagen könnt, das kann ich jetzt gerade einfach nicht glauben, auch wenn es die Bibel ausdrücklich sagt. Oder Dinge einfach, wo ihr denkt, ich glaube zwar dran, dass es so ist, aber wirklich im Herzen verstehen tue ich es nicht. Und auch mir fällt es wirklich schwer dran zu glauben. Einfach eine Situation, wo man sich vielleicht selber manchmal verarscht und man sagt, ja, ich glaube das, aber irgendwo sieht es vielleicht doch anders aus. Der Thomas hat eine klare Sache geredet. Er konnte es nicht glauben, dass sie Jesus gesehen haben, den Herrn. Und er hat gesagt, ich glaube das erst, wenn Jesus da ist und ich seine Narben sehe und meine Hand in meine Finger in seine Wunde legen kann. Wie hat sich der junge Thomas gefühlt, als die alle gesagt haben, wir haben den Herrn gesehen, Thomas glaubt doch. Und Thomas aber in sich, vielleicht wollte der wirklich glauben, vielleicht hat er sich wirklich gedacht, ich würde es so gern und kann es nicht. Und dann heißt es, es sind 8 Tage rumgegangen, 8 Tage später. Und selbst da, ich kann mir glauben, oder ich kann mir gut vorstellen, dass selbst wenn der Thomas so ein bisschen Hoffnung gehabt hat, vielleicht Jesus auch selbst nochmal zu sehen, vielleicht hat er gedacht, okay, wenn sich Jesus den anderen hier gezeigt hat, dann kommt er vielleicht nochmal vorbei und ich kann ihn auch sehen. Dann glaube ich. Es sind 8 Tage rum, über eine Woche länger als Jesus da schon wieder, oder als Jesus gestorben ist. Und Thomas hat Jesus immer noch nicht gesehen. Und ich glaube, dass spätestens da wirklich so der letzte Funken Hoffnung wieder weg war, nachdem wieder ein Sabbat rumgegangen ist. So wieder eine Woche eigentlich, 7 Tage, eine Zahl der Vollständigkeit, wo er sich gedacht hat, okay, vielleicht kommt Jesus jetzt, eine Woche später. Und nee, ist nicht gekommen. Es sind 8 Tage später. Und dann heißt es, Jesus ist auch da erschienen. Er ist durch die Wände gekommen, durch die verriegelten Türen wieder. Und ist zum Thomas hingegangen und hat gesagt, Verse 26 bis 28 nochmal. Er ist in die Mitte gekommen und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hände her oder deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, Thomas, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast und so weiter und so weiter. Was wir hier sehen, ist, dass Thomas eine direkte Begegnung gemacht hat mit Jesus. Nach der ganzen Zeit, wo er nicht geglaubt hat, hat sich Jesus geoffenbart. Und wisst ihr, was ich so unheimlich faszinierend finde, ist, wie Thomas darauf reagiert und sagt, mein Herr und mein Gott. Die anderen Jünger haben bis dahin nur gesagt, mein Herr. Wir haben den Herrn gesehen. Aber Thomas sagt, wahrlich, mein Herr und mein Gott. Und auch da habe ich sofort geguckt, was da im Griechischen steht, ob da nicht irgendwas steht von wegen hier, auch nochmal Herr oder Adonai oder sowas, sondern da steht Theos, das griechische Wort Gott. Und im Vers, oder in ein paar Versen vorher, im Vers 17, da heißt es, da spricht Jesus, rühre mich nicht an und so weiter, irgendwo, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Auch da ist das gleiche Wort Gott, das Wort im Griechischen. Der Thomas sagt, du bist mein Herr und mein Gott. Und es ist in meinen Augen eines der schönsten Zitate, die wir von irgendeiner Person in der Bibel erfahren. In der ganzen Bibel, dass jemand wirklich erkennt, das ist mein Herr und mein Gott. Wir haben so oft Beispiele, wo Israel zwar an Gott geglaubt hat, ich meine, irgendwo müssen sie ja dran geglaubt haben, dass es Gott gegeben hat. Und immer wieder sind sie weggegangen. Die hatten Gott nicht als ihren Gott in ihrem Leben. So oft sind sie abgehauen vor Gott. Und auch wir erkennen es heutzutage, wenn Christen, die einmal an Gott festgehalten haben, auf einmal sich abwenden von Gott. Wo man einfach erkennt, Jesus ist nicht ihr Herr in ihrem Leben. Und es ist das Schönste, wenn ein Mensch begreift, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Und zurück zu der Frage, ist Jesus Herr und Gott? Ich habe die Bibelstelle hier rausgesucht, im Johannes Kapitel 20, einfach weil deutlich wird, biblisch betrachtet, dass Jesus Gott ist. Da gibt es keinen Widerspruch. Jesus hat gesagt, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt, in Klammern, dass ich Herr und Gott bin, Klammer zu. Das hat er zu dem Thomas geantwortet, weil du gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig aber die, die nicht gesehen haben und trotzdem glauben. Jesus widerspricht ihm nicht, als er sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt, du hast geglaubt und es stimmt. Jesus ist Herr und Gott in einem. Und zweitens habe ich die Bibelstelle rausgesucht, einfach weil deutlich wird, dass man diese Tatsache, dass Jesus Herr und Gott ist, zum Ersten erkennen muss, aber auch wirklich akzeptieren muss. Ich kann nicht Jesus als meinen Gott und Herrn bezeichnen, wenn ich Jesus nicht kennengelernt habe oder wenn ich Jesus nicht erfahre. Ich kann nicht irgendeinen Gedanken zu meinem Gott machen, das geht nicht. Wenn ich Jesus persönlich erfahre, dann kann ich es machen. Ich kann Jesus mein Leben hingeben und spätestens dann erfahre ich Jesus. Aber die Erfahrung oder die Verbindung muss da sein. Und ich muss es akzeptieren, dass Jesus Herr und Gott ist. Ich kann nicht einfach dran glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und fertig aus. Als Kind irgendwann mal mein Leben Jesus gegeben haben. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Ich habe mal eine sehr interessante Predigt gehört, wo der Prediger gesagt hat auch, es steht nirgendwo in der Bibel, dass du Jesus in dein Herz einlädst. Es steht diese Tatsache, wir wissen, Jesus kommt in unser Leben. Wir wissen auch, wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir wissen das alles und es stimmt. Aber es kommt dadurch, dass wir Jesus unser Leben hingeben. Es kommt dadurch, dass wir Jesus zu unserem Herrn machen. Nicht, dass wir sagen, okay, Jesus, ich lade dich in mein Herz ein. Die Tatsache kommt, dass wir sagen, du bist Herr und Gott. Dir gebe ich mein Leben hin. müssen das für uns wirklich selbst verstehen. Es kann keiner dem anderen irgendwie machen. Keiner kann sich darauf beruhen, zu sagen, wenn ich gerettet bin, dann ist der und der gerettet. Jeder muss für sich selbst die Entscheidung treffen. Wir wissen das. Wir wissen, dass Jesus auf jedes einzelne Herz schaut. Jeder für sich selbst. Und das Schöne ist aber, dass wir wissen dürfen, dass Jesus uns das Ganze auch sehr leicht macht. Er hat uns das praktisch als Geschenk hingegeben, dass wir es einfach nur noch annehmen müssen. Aber ich habe mir da schon oft drüber Gedanken gemacht, was Gründe dafür sind oder warum ich. Was mir auffällt, ist, dass in Deutschland viele Christen weich sind, weiche Christen sind und einfach nicht mehr die Nachfolger Jesu sind, wie man sich das aus der Bibel hervorstellt. Leute, die wirklich einmal gesagt haben, okay, ich gebe mein Leben in Gottes Hände und so weiter, aber das Leben nicht danach gestalten. Und einfach das Feuer aus Deutschland raus ist. Als ich in Peru war, das war eine andere Welt für mich. Ich habe eine Gemeinde erlebt mit 400 Leuten dort, die einfach Jesus angebetet haben, aus vollem Herzen heraus, im Lobpreis. Und das war für mich bewegend. Und ich bin zurück nach Deutschland gekommen und habe gedacht, Deutschland ist eingeschlafen. Was ist hier los? Deutschland, das Land, wo das alles angefangen hat, wieder mit der Reformation. Was ist los mit Deutschland? Warum ist das so? Und ich glaube, der Grund ist, dass wirklich zu sanft darüber geredet wird, was es bedeutet, zu glauben. Ich glaube, dass es nicht einfach nur bedeutet, an Jesus zu glauben, zu wissen, Jesus ist am Kreuz gestorben, und zu wissen, hier das intellektuelle Wissen, dass er für meine Sünden gestorben ist und dass er mich auch retten kann, das rettet mich nicht. Das Wissen. Was ist das, was wir in der Bibel erleben? Der Bartimäus, als er vor Jericho gesessen hat, er hat gewusst, Jesus kann ihn heilen. Er hat es gewusst. Trotzdem war er immer noch blind. Und als Jesus vorbeigegangen ist, hat er gerufen, Jesus, ich kenne die Geschichte nicht auswendig, ich gebe es in eigenen Worten wieder. Wo dann noch die anderen gesagt haben, hier halt die Klappe, Jesus, wir mit dir nichts zu tun haben, so in die Richtung. Und er gesagt hat, nee, ich lasse mir das nicht entgehen. Jesus, hat Jesus gesagt, steh auf und sehe, dein Glaube hat dich gerettet. Der Bartimäus hat schon vorher geglaubt oder gewusst, dass Jesus ihn heilen kann. Aber es war die Aktion, die dahinter gesteckt hat. Das kann man mit Worten wahrscheinlich nicht beschreiben, aber das war einfach das aus dem Herzen heraus. Ich will diese Heilung. Ich will das erfahren. Ich will Jesus in meinem Leben. Ich will, dass er mich heilt. Sich nicht zurückhalten zu lassen. Dieser Glaube hat ihn geheilt. Nicht das Wissen. Wir wissen, dass die Dämonen auch wissen, dass Jesus gestorben ist. Die wissen das noch viel besser als wir. Die sehen Jesus in der unsichtbaren Welt. Manchmal bin ich neidisch darauf, dass die das wirklich besser wissen als ich. Ich mit meinem begrenzten Wissen. Aber das Wissen allein ist nicht das, was rettet. Und was ist das, was wir in der Bibel lesen? Ich will auch ein paar Punkte machen. Ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese es euch vor. Aber ich... Also es steht in Matthäus 8, das ist kurz nach der Bergpredigt. Da geht es darum, was es wirklich bedeutet, Jesus nachzufolgen. Da hieß es in den Versen 18 bis 22, Matthäus 8. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Das hat er schon am Sonntag auch erwähnt. Es sind keine wirklich aufbauenden Worte, wenn ich mir das so anhöre. Zu denken, okay, wenigstens das könnte doch ein Grund sein, jetzt mal kurz nochmal hier quasi zu sagen, Jesus, ich komme gleich. Was bedeutet es, Jesus nachzulaufen? Es bedeutet, alles aufzugeben, keinen Grund zu finden, zu sagen, Jesus, warte mal kurz. Ich mache noch schnell das und das, auch wenn es wichtig ist, auch wenn es in unseren Augen wirklich sinnvoll erscheint. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, folge mir nach. Rechte Nachfolge, so heißt es bei mir hier in der Überschrift. Echte oder die rechte Nachfolge bedeutet wirklich, ich gehe Jesus nach. Ohne Hindernisse, egal was es ist. Jesus sagt auch, dass wir radikal sein sollen. Da heißt es in Matthäus Kapitel 5, Verse 29 bis 30. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, Jesus beschreibt hier, wie wichtig das ist, dass wir aufpassen, dass wir nicht von der Sünde verführt werden. Was auch immer uns einen Anstoß zur Sünde gibt, das sollten wir wirklich loswerden. Und Jesus sagt hier ganz radikal, wenn dein Auge dir einen Anstoß zur Sünde gibt, dann reiß es raus. Wir glauben nicht, dass Jesus will, dass wir unsere Augen wörtlich rausreißen. Aber Jesus zeigt hier den Ernst der Sache, wie schlimm Sünde ist. Wenn ich mir angucke heutzutage Christen in meinem Alter, die nicht auf ihre Augen aufpassen, auch ich selbst manchmal, wenn ich einfach merke, das ist so leicht, so schnell, da gehört noch so viel mehr dazu, noch so viel mehr, was ich lernen kann. Ist die Radikalität oder das wirklich zu sagen, ja, alles, selbst das, was mir wehtut, gebe ich ab. Ist das bei mir im Herzen? Habe ich die Einstellung? Das fehlt bei vielen, was ich beobachten kann. Ich will absolut keine anderen Menschen verurteilen, aber ist es nicht wirklich das, was wir sehen? Dass Christen weich werden, wo sie sagen, okay, da kann ich doch mal ein bisschen hinterher gucken oder da, das und das, ich höre ja wieder auf damit. Ich kenne es auch im eigenen Leben. Und ich rede auch zu mir selber, wenn es darum geht, dass ich weich bin. Man kann nicht hart genug sein. Und ich glaube auch nicht, dass wir jemals an einen Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt habe ich es gepackt, jetzt bin ich hart genug. Jetzt kriege ich es hin, Jesus nachzulaufen. Wird nicht passieren. Aber ist die Einstellung im Herzen, das zu versuchen, zu sagen, ja, Jesus, dann bitte, ich will, hilf mir dabei. Matthäus 6, die Verse 24 bis 34, ich lese nicht alle vor, es sind viele Verse, aber da geht es darum, wo Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, für das, was ihr essen sollt, trinken sollt, anziehen sollt. Und er gibt die Beispiele von der Lilie auf den Feldern, wie toll die gekleidet sind in all ihrer Pracht, dass selbst Salomo nicht so schön gekleidet war wie sie. Und ich fand es interessant. Ich habe ja da am Sonntag vor ein paar Wochen drüber gepredigt und die Petra ist danach zu mir gekommen und hat mir so das Beispiel gegeben. Einfach nochmal, wo ich finde, sie hat recht, einfach den Vergleich. Das, was für Menschen gemacht wird, so wie Salomon hatte, aller Reichtum, alles Gold, alles Besitz, den er hatte, ist lange nicht so schön wie das, was von Gott gemacht ist. Auch nur eine simple Lilie, die da auf dem Feld steht und gekleidet ist von Gott. Gott hat die da so hingesetzt, da ist nichts Menschliches. Und Jesus gibt hier den Vergleich auch mit dem Spatz, der auf dem Dach sitzt und er hat immer genug zu essen. Und wie viel Mehrwert sind wir, jeder Einzelne von uns? Jesus verlangt oder will, dass wir ihm vertrauen, dass wir die Sicht wegnehmen von dem, was wir machen können, dass wir die Sicht auf ihn bekommen und sagen, ja, ich vertraue dir, dass du mit meinem Leben machst. Und ich finde es cool, es sind nicht nur harte Dinge als Christ. Jetzt zum Beispiel, dass es heißt, nachzufolgen, egal was im Weg steht, auch wenn es schwer ist, wenn mein Vater im Sterben liegt. Das ist dann auch die schöne Seite, dass wir wissen dürfen, der ist einer, dem können wir vertrauen. Und es ist besser, wenn ich ihm nachlaufe und ihm vertraue. Um das Ganze eigentlich zusammenzufassen, was beinhaltet es? Die ganzen Punkte, diese Radikalität, das Nachfolgen, das Vertrauen. In einem Wort gefasst ist es die Liebe Gott gegenüber. Wenn ich Gott liebe, dann bin ich radikal für Gott. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, wer Gott fürchtet, der hasst das Böse. Und das Böse zu hassen bedeutet, ich will nichts mit dem Bösen zu tun haben. Und wie viele Leute gibt es unter den Christen, die wirklich versuchen, nah an das Böse ranzukommen und zu suchen, okay, so lange kann ich noch dem Bösen nahen, ohne dass ich im Endeffekt sündig. Und zu wirklich versuchen, so, wo ist der letzte Punkt, was ich noch machen kann und doch noch gut dastehe und nicht gesündigt habe. Das, die Furcht ist ja, das Böse zu hassen, nicht versuchen, dann nah hinzukommen und trotzdem noch im Guten zu stehen. Das so weit wegzukommen vom Bösen, wie es möglich ist. Und auch da ist wieder die Frage, wo steht das Herz? Wenn ich doch Gott nachlaufen will und das tun will, was Gott will, dann versuche ich nicht, so nah ans Böse ranzukommen, wie es möglich ist und trotzdem noch gut zu sein. Wenn ich Gott liebe, dann will ich radikal sein für ihn. Ich will euch ein kleines Beispiel erzählen. Ein Freund von mir hat eine Freundin und die war mal ziemlich stark besoffen und die hat irgendwie auf der Couch gelegen und konnte nicht mehr gescheit atmen. Die hat irgendwie vor lauter Aufregung einfach nur noch irgendwie ein ganz schweres Atem rausgekriegt, als hätte sie irgendwie einen Asthmaanfall gehabt oder was. Und sie wollte auch absolut nicht ins Krankenhaus. Die hat Angst gehabt, was weiß ich, was ihre Eltern dazu sagen, weil sie noch nicht alt genug war an dem Zeitpunkt und so weiter. Und wollte mit Ach und Krach nicht ins Krankenhaus. Und hat gesagt, ist egal jetzt. Der hat die geschnappt, hat sie auf die Schulter gesetzt und ist mit der ins Krankenhaus. Das ist Liebe in meinen Augen. Das zeigt, dass er sich um die gekümmert hat. Das ist das Radikale, zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Egal wie schwer es ist. Und Vertrauen. Wenn ich jemanden liebe, dann vertraue ich dem. Und was zeigt es mehr? Was zeigt mehr Liebe, als wirklich zu sagen, ich vertraue dir in allem, was du tust? Und wer liebt, der gibt sein Leben. Und Jesus hat uns das beste Beispiel dafür gegeben. Jesus hat gesagt, keine Liebe ist größer als die, dass einer sein Leben für seinen Bruder gibt. Jesus hat sein Leben für uns gegeben am Kreuz. Er hätte sich wehren können, locker. Und er hat es nicht getan. Er hat sein Leben gegeben. Keiner hat sein Leben genommen, das ist auch was Interessantes. Keiner hat sein Leben genommen, er hat sein Leben gegeben. Für uns. Das ist, was Liebe zeigt. Und es ist nicht der Paulus, der auch mal gesagt hat, wenn er könnte, würde er sein Leben geben, damit alle anderen gerettet werden. Hat er nicht sogar gesagt, er würde in die Hölle gehen für seine Brüder, damit sie gerettet werden können? Ich würde es in meinem Leben wahrscheinlich nie an einen Punkt schaffen, wo ich sagen kann, ich würde in die Hölle gehen, damit ein paar andere gerettet werden können. Das zeigt Liebe. Das zeigt Demut. Das zeigt, ihm ist sein Leben egal, damit andere gerettet werden können. Wer wirklich liebt, der gibt sein Leben. Und wenn ich Gott liebe, dann gebe ich mein Leben ihm. Und was ist das größte Gebot? Es wurde Jesus gefragt, was ist das größte Gebot? Und Jesus hat gesagt, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und in den beiden ist alles andere mit drin. Was können wir noch sehen in der Bibel, was es bedeutet, wirkliche Nachfolger Jesu zu sein? Dann dürft ihr mal aufschlagen in Philipper Kapitel 3. Da will ich vorlesen die Verse 1 bis 12. Und da steht, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendeiner oder irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Alles ist ihm Dreck geworden, beschreibt der Paulus hier. Und der Paulus, er hätte einer von den Pharisäern sein können, die wirklich gesagt haben, ich bin aus Gerechtigkeit gerettet, aus dem alten Gesetz. Er ist Jude, er ist dem Gesetz untadelig geworden. Er hätte sagen können, alles, was ich in meinem Leben vollbracht hat, laut dem Alten Testament, laut dem Gesetz Mose, ich komme in den Himmel, ich bin gerecht. Aber alles, was er gemacht hat, alles, was ihm irgendwo nützlich war, was ihm Gewinn geworden ist, hält er für Dreck. Und er steht, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Wenn man sich das genauer überlegt, dann kann man auch hieraus schließen, dass wenn ich am Gesetz festhalte, Christus nicht erkennen werde, seine unübertreffliche Größe. Weil was bedeutet Christus für uns? Es ist das, dass er am Kreuz gestorben ist und für uns ein Opfer geworden ist. Und das zu erkennen, kann ich nur, wenn ich loslasse vom Gesetz, los von dem, was ich selbst machen kann, los von dem, was mir Gewinn ist in Bezug auf die Gerechtigkeit hin. Ich kann nicht gerecht sein mit meinen eigenen Werken und trotzdem die Erkenntnis Jesu haben. Entweder oder. Und wir wissen, dass aber durch Jesus auch ein neuer Bund gebracht wurde, dass der alte Bund gar nicht mehr gültig ist. Jesus hat gesagt, das ist das Blut des neuen Bundes beim Abendmahl, beim letzten Mal. Das Blut des neuen Bundes. Wir sind in einem neuen Bund. Das ist der Bund der Gnade, dass wir einfach nur an Jesus glauben. Alles für Dreck zu halten, damit ich ihn erkenne. Und dann heißt es auch später, und damit ich in ihm gefunden werde. In Christus gefunden werde. Eins mit Christus zu sein. Das ist das, was ich hier verstehe. Vielleicht ist was anderes damit gemeint. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn ich in Christus gefunden werde, dann stelle ich mir das so vor, wenn Gott auf mich sieht, dann sieht er mich mit Jesus zusammen. Dann sieht er nicht mich, sondern er sieht mich in Jesus. Und es geht auch nur, wenn ich am alten Bund loslasse und sage, ich bin nicht gerettet aus Werken. Es ist Dreck, es ist Müll, es ist nichts. Weniger als nichts, es ist Dreck. Damit ich Jesus erkenne. Und dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und dann steht weiter, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Beschreibt hier Selbstmord im Prinzip, in dem Sinne, ich gebe mich hin, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Oder ich sterbe in mir, die Sehnsüchte, die ich habe, die gebe ich hin. Das, was in mir ist, das gebe ich ab. Und glaube an Jesus. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Das sagt so viel wie, damit, wenn ich irgendwann mal sterbe, Jesus mich aus dem Tod mit nach oben nimmt, zur Auferstehung hin. Er sagt auch hier selbst, nicht, dass ich mich schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Er hat ohne perfekt geparkt. Wir können perfekt sein, indem dass wir unser Leben perfekt Gott geben. Aber hier steht, er ist von Christus ergriffen worden. Und wenn immer er irgendwas gehabt hat im Leben, wo er was Dummes gemacht hat, wo er versagt hat, steht hier im Vers 13, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jag auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Er konzentriert sich nicht darauf, was er schlecht gemacht hat oder was er falsch gemacht hat. Und das sollen auch wir nicht. Wir sollen nicht unseren Kopf darüber machen. Du dummer Benni, jetzt hast du wieder das und das gemacht. Ich war einmal so enttäuscht über mich selbst, weil ich reagiert habe, wirklich aus Zorn einem Arbeitskollegen gegenüber. Und das hat mich den ganzen Abend beschäftigt, wirklich den ganzen Abend. Dann habe ich mit einer Freundin drüber geredet und die hat mir dann hier die Stelle gezeigt in der Bibel. Und ich habe mir nur gedacht, das ist so wahr. Was bringt mir das, wenn ich darauf beharre, wie doof oder wie schlecht ich bin? Ich bin ja eh nicht gut. Aber ich trete danach hin und ich vergesse, was da hinten ist und ich mache weiter im Leben. Und das können wir. Und das können wir machen, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Paulus verehrt Jesus, indem er alles für Dreck hält, was ihm irgendwie zum Guten dienen könnte. Einfach nur, damit er in ihm gefunden wird. Und das ist in meinen Augen eine völlige Hingabe. Und schlag mal auf 1. Korinther Kapitel 6. Es steht in den Versen ab 16, die Verse 16 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch werden. Oder ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Hier wird kurz beschrieben, dass wer einer Hure anhängt, das heißt wer mit einer Hure schläft, ein Fleisch mit ihr wird. Weil dann wird hier auch beschrieben, dass wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Wer sich dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und es lässt mich auch besser verstehen, was Paulus gemeint hat mit, dass ich in Christus gefunden werde, eins mit ihm zu sein. Wenn ich mich Gott anhänge, das heißt, wenn ich diese persönliche, innige Beziehung mit ihm eingehe, das ist verglichen hier mit der Hure, mit dem Sexualverkehr. Wenn ich mich auf Gott einlasse und ihm anhänge, an ihm festhalte und diese Einigkeit mit ihm auslebe, bin ich ein Geist mit ihm. Und dann steht später, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch lebenden Heiligen Geistes ist? Und dann sagt er, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Eigentlich gehört ihr nicht mehr euch selbst. Das ist, was Paulus hier sagt. Eigentlich gehört ihr euch nicht mehr selbst. Er gibt ihn hier den Ansporn, an Gott festzuhalten, sich mit Gott einzulassen, auf Gott einzulassen. Sagt aber auch gleichzeitig, eigentlich gehört ihr euch schon gar nicht mehr selbst. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Was sollen wir tun als Christen, als Nachfolger Jesu? Wir sollen Gott verherrlichen. Mit unserem Leben, mit unserem Leib. Sind unsere Taten, unsere Werke Gott verherrlichend? Wahrscheinlich nicht alle, ne? Aber wir sind dazu berufen, das Beste zu geben. Und auch da sehe ich einfach viel zu viel. Und es ist schade, es tut mir echt weh, dass es so ist, dass es hier besonders in Deutschland, wo mir es auffällt, so viele Christen nicht darum bemüht sind, ihr Leben so zu leben, dass Gott verherrlicht wird. Selbst Christen, die jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, in Jugendgruppen gehen und Bibelstunden sich anhören, christliche Lieder hören und trotzdem weich sind, wenn es darum geht, mit ihrem Leben Gott zu verherrlichen. Es ist nicht Gott verherrlichen, wenn ich die ganze Zeit irgendwas Heiliges mache oder Seelisches in den Gottesdienst gehe und so weiter. Aber sobald ich da weg bin, mein Leben einfach nicht für Gott lebe. Das ist nicht verherrlichend. Was Paulus hier beschreibt, ist wirklich ein Leben gelebt, um Gott zu verherrlichen. Mit Gott zusammen, ein Geist zu sein mit ihm. Und was ich auch interessant finde, ist, dass wir als Christen berufen sind, zu kämpfen. Im geistlichen Sinne zu kämpfen. Da heißt es in Epheser, geht es um die ganze Waffenrüstung Gottes. Da geht es um den Schild des Glaubens und so weiter. Da steht, wir sollen uns berüsten. Da wird auch das Schwert beschrieben. Ich schlag mal auf, können wir auch noch lesen. Ein paar Verse. Epheser Kapitel 6. Ab Vers 10. Schließlich schreibt Paulus, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die List des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Wir sind berufen zu kämpfen, uns zu wehren und einfach standzuhalten gegen den Teufel. Und es gibt auch da genug Leute, die nicht dran glauben, dass uns der Teufel irgendwie was tun könnte oder uns beeinflussen könnte, da wir ja in Jesus stehen. Ich weiß so viel. Da wir in Jesus sind, kann der Teufel uns nichts machen, was Jesus nicht zulässt. Aber Fakt ist, Jesus lässt zu, dass der Teufel an uns rangeht und uns bekämpft, uns angreift. Und ich kenne keinen Christen, der das nicht erlebt in seinem christlichen Weg mit Jesus. Und oft ist es ganz hinterhältig, oft ist es wirklich so, dass man selber manchmal nicht merkt, dass man angegriffen wird. Einfach die Lügen sich hinten reinschleichen in unserem Hinterkopf und wir denken, ach, das alles ist ja okay. Deswegen heißt es, die Wahrheit, die Gerechtigkeit, wenn wir wissen, was wahr ist, wenn wir wirklich uns mit der Wahrheit trainieren, wenn wir wissen, was wahr ist, kann der Teufel uns keine Lügen einflüstern, weil dann wissen wir ja, was wahr ist. Wenn wir Gerechtigkeitsempfinden haben, auch da können wir unsere Sinne eigentlich trainieren. Aber auch zu wissen, dass ich heil bin, der Helm des Heils heißt, bedeutet, dass ich keine Verdammung habe in Jesus. Das ist auch, was Paulus sagt. Es gibt keine Verdammnis für den, der in Jesus Christus ist. Ich habe den Helm des Heils. Ich bin heil. Ich bin heilig durch Jesus. Sich daran zu erinnern, es ist Fakt. Ich finde es ganz interessant, dass hier auch steht, die Füße beschuht, mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bereit zu sein, das Evangelium weiterzugeben, ist ein Kampf gegen den Teufel. Das stärkt zum einen uns, es baut Gottes Reich auf und es bindet in dem Sinne. Ich will jetzt sagen, es bindet, aber es kämpft gegen den Teufel an, wenn wir das Evangelium weitergeben. Das, was der Teufel vorhat, wird dadurch gestört. Und was ist das, was der Teufel vorhat? Das ist, den Menschen Lügen einzuflüstern, dass sie Jesus nicht brauchen. Und wenn wir den Menschen das Evangelium bringen, dann kommt es dem Teufel in die Quere. Wir sind berufen zu kämpfen. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das haben wir in der Hand. Wir haben Gottes Wort. Auch damit können wir dem Teufel standhalten, widerstehen und kämpfen. Gerade wenn es uns schlecht geht. Mir geht es oft so, dass wenn mir schlecht geht, dann denke ich, okay, ich könnte zwar jetzt Bibel lesen, ich habe auch die Zeit, mir ist zwar jetzt nicht danach, ich vertraue so auf Gott und weiß, dass ich gerettet bin. Aber dann lasse ich das irgendwie an mich rankommen und irgendwie bin ich dadurch nicht glücklicher. Und selbst wenn ich mich in dummen Zeiten, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, mich hier noch in die Bibel lese, dann gibt es mir Kraft. Und das ist, was ich wirklich erlebe, wenn ich mich hinhocke und mir Zeit nehme und die Bibel lese. Ich muss dabei noch nicht mal so das hohe Gefühl haben, vom Heiligen Geist so erfüllt zu sein. Auch wenn es dreckig geht, alles trocken ist und ich lese die Bibel, kann mir das Kraft geben. Wirklich Kraft geben. Ich muss gerade denken, wie David reagiert hat, als er auf der Flucht war, noch vor Saul, und als er dann ich weiß nicht mehr genau, welches Land gegangen ist, um dort irgendwie sich dem König unterzuordnen. Und irgendwie sind die dann in die Schlacht geführt und der David wollte eigentlich mitgehen in die Schlacht gegen Israel. Und der König da oder der Herrscher hat gesagt, nee, du nicht. Und dann, oder war das die Geschichte? Ich will nichts durcheinander bringen. Fakt war, der David ist mit seinen Leuten irgendwo hingegangen und als sie zurückgekommen sind, waren die Frauen weg. Und da steht beschrieben, aber David, er stärkte sich im Herrn. Er hat sich stark gemacht im Herrn. Was bedeutet, er hat an Gott festgehalten in seiner wirklich bescheuerten Situation. Das ist auch das, was wir machen sollen, wenn wir im Kampf stehen, wenn wir in dummen Situationen sind, an Gott festzuhalten, ist im Herrn stark zu machen. Und das können wir ganz praktisch machen, indem wir die Bibel lesen. Das in die Hand nehmen, was Gott getan hat, uns daran erinnern. Es gibt uns Kraft, es gibt uns Stärke. Auch im Jakobus heißt, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Wir sind berufen zu kämpfen. Und jetzt finde ich es interessant. Vorhin haben wir gelesen, im 1. Korinther, Kapitel 6, und da steht im Vers 18, flieht die Unzucht, also rennt weg vor der Unzucht. Ich glaube, dass der Punkt auch wirklich, was den Mann angeht, so die Lust im Gedanken, das ist der einzigste Punkt, wo wir wirklich abhauen sollen, es zu machen, wie es der Josef gemacht hat, als die Frau von Potiphar mit ihm schlafen wollte und gesagt hat, schlaf mit mir. Er ist weggerannt, er ist geflohen. Er hat nicht gesagt, nee, jetzt zieh dich mal wieder an und hock dich neben mich, wir klären das jetzt mal so, er ist weggerannt. Und das ist was, da ist nicht mit zu spaßen. Das ist was, da sind wir als Menschen einfach zu schwach. Was das mit der Lust und mit der Unzucht und mit dem Sexuellen an sich hat. Da sind wir Menschen zu schwach. Und davor sollen wir fliehen. Das ist der einzigste Punkt, wo die Bibel sagt, flieht. Und sonst heißt es kämpft. Das sind so viele Punkte. Wir könnten noch tausende andere durchmachen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das sind die Punkte, die ich jetzt heute Abend einfach erwähnen wollte. Und es liegt mir auch gerade, was ein Kaktus angeht, immer wieder im Herzen einfach darüber zu reden, was bedeutet es, ein Leben im Glauben zu leben? Was bedeutet es, zu sagen, ich bin ein Jünger Gottes? Was bedeutet das Ganze? Es bedeutet nicht, ich entscheide mich einmal im Leben für Jesus und bin gerettet mein Leben lang. Das ist unbiblisch. Die Bibel sagt und beschreibt ein dauerhaftes Leben mit Jesus. Die Bibel beschreibt auch, dass wer mutwillig in der Sünde lebt, keine Heilsgewissheit braucht oder haben braucht. Im Hebräerbrief. Die Bibel beschreibt, dass einer, der im Glauben wandelt und im Glauben lebt, gerettet ist. Einer, der an Jesus festhält und mit Jesus lebt, der darf Freude und Heilsgewissheit haben. Und es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und das bedeutet auch, dass wir auch da wirklich frei sind, zu versagen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir ja, einfach Aussetzer haben dürfen, solange wirklich unsere Einstellung und auch das, was im Herzen ist, an Jesus gerichtet ist. Wenn ich aber mein Leben nicht für Jesus lebe und mein Herz nicht bei Jesus ist, und das ist meine Meinung, dann brauche ich auch keine Heilsgewissheit haben. Dann ist Jesus nicht mein Herr und mein Gott und ich liebe Jesus nicht. Und dann gibt es für mich keinen Beweis in der Bibel dafür, dass ich eine Heilsgewissheit dann brauchen darf. Und gerade wenn wir da Schwierigkeiten haben, dürfen wir Gott um Hilfe bitten. Und es gibt nichts, was Jesus... Ich muss manchmal aufpassen mit dem, was ich so schnell vor mich hin sage, aber ich bin mir sicher, dass Gott wirklich Freude daran hat, wenn jemand kommt und sagt, Jesus, ich hab's schwer, dich zu lieben. Das sagt Jesus, ich weiß und ich will dir helfen. Da heißt auch im 1. Johannes 1, Vers 9, wer seine Sünden bekennt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es ist eine Sünde, Gott nicht zu lieben. Und wenn wir es bekennen, vergibt er uns. Auch daran dürfen wir festhalten. Wir können lernen im Leben, anreifen, geheiligt werden. Aber genauso wie Paulus gesagt hat, ich habe es noch nicht gepackt, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin perfekt. So werden wir es auch nicht schaffen. Aber die Frage ist immer wieder, wo steht unser Herz? Und es fällt mir in letzter Zeit jedes Mal wirklich immer aufs Neue auf, wo steht unser Herz? Und heute Abend auch die Frage, ist Jesus mein Herr und mein Gott? Und auch wenn uns einfach die Erfahrung fehlt oder wenn wir wirklich schon lange keine Erlebnisse mehr gehabt haben mit Gott oder wo wir einfach, wenn es einfach trocken geht, dann sollten wir uns auf die Suche machen nach Erfahrungen mit Jesus. Oft liegt es an uns selber, dass wir uns nicht trauen, irgendwo aus unserem eigenen Komfort rauszugehen. Zu mir hat mal ein Pastor gesagt, wenn ich nicht bereit bin, aus meiner Komfortzone hinauszugehen, dann brauche ich auch nicht erwarten, dass Gott Wunder dann tut. Oder dass ich Gott auf eine wundersame Art und Weise erlebe. Es gehören Glaubensschritte auch dazu. Die bekomme ich dann, wenn ich in unangenehme Situationen auch mal reintrete. Und sage, okay, das lasse ich jetzt über mich ergehen. Ist Jesus dein Herr und dein Gott? Kannst du es genauso sagen wie der Thomas? Mein Herr, mein Gott. Hat es begriffen. Und ich wünsche das für alle, für vor allem alle Christen, die Jesus schon mal erkannt haben und davon locker gelassen haben. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Und was haben wir in unseren Köpfen, wenn wir singen, Herr, höchster Name oder wie wir vorhin das Lied gesungen haben? Da musste ich ganz stark dran denken. Was ist das, was wir empfinden, wenn wir an Herr denken? Ist Jesus mein Herr? Oder singe ich das nur so vor mich hin? Und ja, ich habe gedacht, dass es jetzt auch passt, wenn wir einfach die Entscheidung oder einfach das sagen können, heute Abend, jetzt auch mit dem Abendmahl, Jesus mein Herr und mein Gott. Und ich habe, bevor ich die Bibelstunde jetzt hier vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich rede hier zu einer Gruppe von Leuten, die, wo ich sicher bin, die haben Jesus als ihren Herrn und ihren Gott. Warum soll ich überhaupt darüber reden? Ich habe keine Ahnung, was Gott euch gesagt hat oder was jetzt hier einfach im Raum ist. Einfach für mich selber, ich weiß ganz genau, man kann nicht oft genug darüber reden, einfach Jesus zu seinem Herrn, in seinem Leben zu machen. Und das dürfen wir da haben. Und wir dürfen uns daran erinnern, auch was er für uns getan hat. Und das einfach bestätigen, zu sagen, ja, ich nehme es an. Ich will das. Ich will Herr. Ich will, dass Jesus Herr in meinem Leben ist. Und es ist Gnade, dass wir das überhaupt behaupten dürfen. Reine Gnade. Vater, ich danke dir so sehr von Herzen, dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben, dass wir Geschichten haben, wie die von dem Thomas heute Abend. Ich danke dir so sehr, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir nicht verurteilt werden, wenn wir Schwierigkeiten haben, Dinge zu glauben, die einfach schwer zu verstehen sind. Ich danke dir, Herr, dass du bereit dazu bist, dich zu zeigen, Erfahrungen mit uns zu machen, dass wir dich erleben dürfen in unserem Leben. Es ist alles andere als selbstverständlich, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen und diese Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Vater, ich bete dich an, dass wir dich immer mehr und mehr einfach Herr sein lassen in unserem Leben. Und immer wieder einfach von uns selbst loslassen, Herr, dass du Herr und Gott bist. Du allein. Und du siehst unsere Schwachheiten, du siehst, wo wir einfach Schwierigkeiten haben, standhaft zu bleiben. Du siehst es alles. Und trotzdem hast du uns lieb. Und trotzdem vergibst du uns. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir hier uns jetzt auch einfach wieder daran erinnern dürfen, dass wir die Zeit jetzt hatten. Gott, mach's persönlich in dem Leben von jedem Einzelnen von uns. Und nicht nur heute Abend. Nicht, auch wenn es jetzt ein paar Tage andauert, Herr. Lass es ein Leben sein, ein ganzes Leben, was auf dich hinweist, Herr, was dich verherrlicht. Lass es ein Leben sein, was dir die Ehre gibt, was alles andere einfach für Dreck hält, damit du verherrlicht wirst, Herr. Und hilf uns, da locker zu lassen, wo wir selbst noch dran festhalten, Herr. Ja.